der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Wir als Linke Niedersachsen haben es geschafft, die politische Realität und die Realität für die PalästinenserInnen, die auf den Zionismus gefolgt sind, klar und scharf zu kritisieren. Wir als linke Partei in Niedersachsen schaffen es uns, klar vom Zionismus und dessen Folgen zu distanzieren und sind als erster Landesverband antizionistisch.
Dabei wird der Genozid nicht als Folge einer konkreten Regierung in Israel oder so bewertet, sondern als notwendige Konsequenz der zionistischen Ideologie.
Nächster Halt, Antizionismus.
Nächster Halt Antizionismus, was klingt wie irgendwie ein witziger Spruch, ist aber ein Problem, vor dem nicht nur die Linke steht, also die Linke als Partei, sondern tatsächlich zunehmend auch Deutschland. Denn das, was wir hier gerade gehört haben, ist zwar erstmal nur eine junge Aktivistinnengruppe innerhalb der linken Niedersachsen, die dieses Video oder die eben das ganze Video, das waren jetzt hier nur Ausschnitte, die wir gehört haben, auf Social-Media-Plattformen geteilt haben und da eben strahlend grinsend sich als Vorreiter in Deutschland bezüglich des Antizionismus geäußert haben. Worum geht es? Es geht darum, dass auf dem oder während des Parteitags des Landesverbandes Niedersachsen ein Antrag, der sich A01 nannte, von einem jungen Herrn von der Linksjugend Zolleck, Erik Uden ist sein Name, übrigens auch Mitarbeiter einer Bundestagsabgeordneten. Der hat diesen Antrag dort eingebracht mit dem schönen Titel Nein zum Zionismus, beziehungsweise der ganz klassische Titel. Er hat ihn selbst gesagt als Ablehnung des Zionismus. Der wurde dort eben diskutiert auf dem Landesparteitag. Er wurde dann ein bisschen abgeändert. Nichtsdestotrotz ist das ein Problem. Und genau darüber wollen wir in dieser heutigen Folge von Unbehagen sprechen. Und damit erstmal, hallo Gerrit.
Hi Sven. Ich möchte zunächst damit anfangen, der linken Niedersachsen zu gratulieren, dass sie jetzt der erste antizionistische Landesverband sind. Der Linken. Ich sage das so ironisch, aber ich finde, das zeigt schon so einen Kern des Problems und der Ideologie, die dahinter steckt. Also sich so stolz damit zu brüsten, zeigt ja dann auch innerhalb der Linkspartei mittlerweile, angetrieben durch junge Aktivisten, so eine relativ große Monothematisierung mit einem Bezug auf dieses Thema Nahostkonflikt, was, glaube ich, für die Linke perspektivisch auch noch ein großes Problem werden könnte. Darüber würde ich gerne nämlich auch am Ende noch sprechen, was das vielleicht auch strategisch einfach für die Linke bedeutet. Und genau, wir würden deswegen einfach gerne ausgehend von diesem ja sehr viel diskutierten Skandal, sagen wir es mal so, des linken Landesverbandes Niedersachsen, ausgelöst durch diesen Antrag, der da beschlossen wurde, über die Entwicklung der Linkspartei sprechen, weil haben sich ja auch Linksparteipolitiker geäußert danach, die das sehr kritisch sehen. Petra Pau hat ehemalige Bundestagsvizepräsidentin und auch linken Mitglied hat ja selbst dann davon gesprochen, dass das Ganze Tendenzen einer Sekte bekommt, und all das würden wir gerne besprechen heute. Wird die Linke zu einer antisemitischen Sekte, ja oder nein? Und was bedeutet das für die Linke und könnte das der Linken vielleicht auch ganz schön große Probleme bereiten? Und ist das alles überhaupt antisemitisch, was wir hier sehen? Das würde ich gerne auch grundsätzlich besprechen, weil ich finde es wichtig, dass man immer wieder auch diesen Antisemitismusvorwurf auch begründet, weil durch diese Nichtbegründung wir, glaube ich, mittlerweile auch an einem Punkt sind, dass alle immer behaupten können, sie sind ja eigentlich gar nicht antisemitisch. Sie begründen nicht, warum sie nicht antisemitisch sind, aber die anderen begründen oft auch nicht, warum sie überhaupt antisemitisch sind. Das hatten wir vielleicht vorher gar nicht abgesprochen, aber ich finde es wichtig. Und noch kurz zum ursprünglichen, zu diesen Anträgen und zu dem, was dort in Niedersachsen passiert ist. Du hast es ja schon angedeutet, aber der Vollständigkeit halber muss man das vielleicht nochmal klarziehen. Der ursprüngliche Antrag von der Linksjugend dort wurde eingereicht mit dem Namen Ablehnung des Zionismus. Der wurde so nicht beschlossen, das muss man der Fairness halber sagen. Dieser originale Antrag, der ist dann aber auch in den sozialen Medien schon rumgegeistert und quasi hat dann schon für sehr, sehr viel Empörung gesorgt. Die Linke Niedersachsen haben dann gesagt, nein, 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 das war doch gar nicht der, den wir beschlossen haben. Der ist ja dann im Laufe des Parteitags noch geändert worden. Und ja, das stimmt. Am Ende war da ein anderes Dokument. Spannend daran ist, bei diesem anderen Dokument wurde der Titel nicht geändert. Dann heißt es in einer Stellungnahme, in einer Richtigstellung der Linken Niedersachsen, das hätte in irgendeiner Art und Weise technische Gründe gehabt. Ich konnte bis heute nicht rausfinden, warum dieser Titel dazu nicht geändert wurde, weil der Titel war dann immer noch Ablehnung des Zionismus. Ich war ja jetzt schon öfters auf Parteitagen unterwegs. Das Verfahren ist normalerweise so, dann werden solche Anträge besprochen, die werden dann tatsächlich einfach Teile für Zeile, kann man fast sagen, können die durchgegangen werden und dann können Änderungsanträge eingereicht werden, über die werden dann abgestimmt und dann werden die da eingetragen. Und das passiert alles quasi on the fly während des Parteitags und in so einer, und wenn da der Text geändert wird, ja, dann kann man da auch den Titel ändern. Ich wohlwollend würde ich sagen, die haben das vergessen, aber man hätte natürlich diesen Titel genauso gut ändern können. Warum wird darüber so viel diskutiert? Die Linke selber sagt, naja, im ersten hieß es, wir lesen, im ersten Jahr, das ging uns ja auch zu weit, da wurde der Zionismus pauschal abgelehnt. Aber im zweiten, so, der natürlich auch weiterhin kritisiert wurde, auch von Teilen der Linken, im zweiten wurde dann aber gesagt, es wird nur die aktuelle Form des real existierenden Zionismus kritisiert. Das alles der Vollständigkeit halber und der Fairness halber müssen wir, glaube ich, jetzt in der Analyse vor allem über den zweiten sprechen, der dann verabschiedet wurde, und da mal die Frage stellen, wie problematisch das ist. Und deswegen würde ich dir vielleicht mal die Rückfrage stellen, was ist an diesem Antrag eigentlich antisemitisch? Oder würdest du überhaupt sagen, dass er antisemitisch ist?
Vielleicht, bevor wir dazu kommen, will ich dazu noch eine Sache sagen. Also wir können es am Ende nicht sagen, was jetzt genau diese technischen Gründe waren. Eine ganz kurze Überlegung, die ich hatte, klassischerweise sind die ja immer von den Zeilen her durchnummeriert. Vielleicht hat der Antragsteller einfach die Überschrift ohne Nummer gelassen. Das heißt, die Zeile 1 ging dann eben in der Zeile nach los. Aber wie gesagt, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Das habe ich
tatsächlich auch schon überlegt, ja.
Spannend finde ich auf jeden Fall, man kann ja dann auf der Seite der Linken Niedersachsen sich diesen geänderten Antrag runterladen. Und da haben sie einfach mal, ne, Transparenz halber, die Überschrift weggelassen. Da steht dann plötzlich nur, die Linke Niedersachsen lehnt den heute real existierenden Zionismus ab. Und das ist eigentlich falsch, weil die eigentliche Überschrift, die fehlt. Und das ist auch so ein bisschen ein Punkt, der dahinter steckt. Und bevor ich gleich auf das Inhaltliche komme.
Also es ist Ihnen schon auch alles so ein bisschen unangenehm. Also vielleicht auch nur wegen der Aufregung danach, aber man versucht da Schadensbegrenzung, das merkt man.
Richtig. Nämlich nicht nur einmal, sondern zweimal. Man hat eben diesen Antrag durchgewunken. Mit, das darf man ja auch nicht vergessen, mit knapp 2/3 der Stimmen, die dort zugestimmt haben auf diesem Landesparteitag. Und übrigens war auch Heidi Reicheneck, die große Vordenkerin, war ja auch dort und die hat sich nicht dagegen gestellt. Die hat nichts dazu gesagt, auch die anderen Abgeordneten, Bundestagsabgeordneten, haben nicht dagegen gesprochen. Zumindest war das das, was ich dazu gelesen habe. Ich war jetzt selbst ja nicht da, deswegen müssen wir uns da so ein bisschen auf die Berichterstattung verlassen. Aber es ist nichts dazu gesagt worden. Nichtsdestotrotz, und das ist eben das, wo man schon sieht, dass man merkt, dass das vielleicht nicht ganz so smart war, was dort passiert ist. Man hat zwei Richtigstellungen. Man hat eine Richtigstellung zum Antrag A01 auf dem Landesparteitag der Linken Niedersachsen vom 15. März. Und man hat eine zweite Richtigstellung beziehungsweise dann eine Erklärung des Landesvorstandes zum Beschluss A01 vom 20. März. Das heißt, man merkt hier, glaube ich, selbst, dass man hier etwas gemacht hat, was nicht so ganz smart war. Wobei, es lässt sich nicht ändern und ich glaube, das ist der Punkt, du hast es ja auch schon angesprochen. Inhaltlich, muss ich sagen, ist der Antrag wirklich dünn.
Darf ich kurz auch noch, dann doch noch mal eine Sache ergänzen, bezugnehmend auf das, den Soundschnipsel aus dem Video vom Anfang. Trotz dieser Änderungen, ja, haben sich ja die Aktivisten, ich nenne sie mal Aktivisten, die linken Mitglieder, die den Antrag eingereicht haben, den ursprünglichen Antrag eingereicht haben, am Ende ja trotzdem als Sieger gefühlt und sich hingestellt und gesagt, wir sind der erste antizionistische Landesverband. Ja, also die haben das schon noch so interpretiert, wie es ursprünglich gedacht war. Die haben sich ja nicht hingestellt und haben gesagt, wir sind der erste antireal existierender zionistischer Landesverband oder so. Ne? Also da war die Pauschalität des, der Ablehnung des Zionismus schon wieder deutlich zu erkennen.
Richtig, und das ist auch etwas, wo ich nochmal einen ganz großen Schritt zurück machen möchte, nämlich auf vor ungefähr einem Jahr. Da haben wir auch schon mal zumindest am Rand drüber gesprochen und haben ja auch damals schon gesagt, es ist ein Problem, was die Linke dort auf ihrem Parteitag beschlossen hat. Nämlich, wir erinnern uns zurück, Mai letzten Jahres, Parteitag in Chemnitz oder wie der Antragsteller des aktuellen Antrags Erik Uden, bisschen geschichtsvergessen sagt, Karl-Marx-Stadt. Da wurde ja beschlossen, dass die Linke zukünftig nicht mehr die ihrer Definition benutzen möchte, sondern die sogenannte Jerusalemer Erklärung. Das war ja auch damals schon ein Aufschrei, weil auch das ja dazu geführt hat, dass man gesagt hat, okay, die Linke entwickelt sich hier in eine falsche Richtung. Und ich würde sagen, dass das, was wir jetzt bei dem Landesparteitag in Niedersachsen gesehen haben, im Endeffekt der nächste Schritt in genau diese Richtung ist. Man versucht also hier sich von dem klassischen Bild wegzubewegen hin zu einem radikaleren, offener auftretenden. Und du hast dir eben die Frage auch gestellt, ist das Antisemitismus? Und ich würde sagen, ja, es ist Antisemitismus, der sich dahinter verbirgt, weil diese jungen Menschen, und da würde ich Gregor Gysi, der ja sich dazu auch geäußert hat, jetzt nicht direkt widersprechen, aber ich würde sagen, wenn man sich nur diese Aktivisten aus dem Video anschaut, das sind ja eben keine Migranten, beziehungsweise wie Gregor Gysi das eben beschrieben hat, sondern das sind ja alles Kartoffeln. Und zwar zum Teil auch noch kleine Arier. Also der Herr, den wir am Anfang gehört haben, ein kleiner, blauäugiger, junger Mann. Und wir haben es ja auch bei der Leipzig-Demo schon gesehen. Also ganz offen hier in erster Reihe sind das wieder die weißen Deutschen, die da tonangebend sind, wenn es um Juden geht. Worum es jetzt aber inhaltlich geht, du hast es ja angesprochen. Wir haben diesen Antrag und ich will mal sagen, der ist nicht mal zwei DIN A4 Seiten lang. Der ist relativ kurz gehalten und der ist, finde ich, auch relativ dünn. Er macht alles Mögliche. Er macht das wirklich, also wenn ich mir das durchgelesen hätte, ich gesagt, das hätte auch irgendwie, keine Ahnung, ein schlecht vorbereitetes Referat sein können, das hier gehalten wird. Aber im Grunde
sagt der Lehrer, also dem muss man das glauben.
Ja, genau. Aber ich würde einfach mal anfangen. Man könnte hier eigentlich viel drüber sprechen, aber ich finde, es ist so dünn, dass es da gar nicht so viel Sinn macht, lange drüber zu sprechen. Es ist, wie gesagt, eine Zusammenwürfelung von politischen Buzzwords, die hier benutzt wird, und das war es dann eigentlich auch schon. Ich fange mal damit an. Gleich erster Absatz. Neben rechten nationalistischen Strömungen gab es auch emanzipatorische Ansätze. Gleichzeitig sehen wir heute einen politischen Zionismus, der sich durch Rassismus, Besatzungspolitik und militärische Gewalt auszeichnet. Was die Linke hier versucht deutlich zu machen ist, was gerade der Herr Uden in seinem ersten Statement oder auch auf Posts, die er dann bei Mastodon gesetzt hat, nämlich nicht macht, nämlich zu sagen, was der Zionismus eigentlich ist. Sondern Erik Uden benutzt hier den Zionismus oder definiert den Begriff des Zionismus als eine rechte Ideologie. Und das ist, muss man einfach so grob feststellen, Bullshit. Er bezieht sich dann auf, finde ich auch witzig, auf das englische Wikipedia, wo man dann nachlesen kann, was das sozusagen, was Zionismus bedeutet. Und man weiß, bei Wikipedia kann man viel schreiben, jeder kann da schreiben. Und man muss dazu sagen, gerade im Bereich des Zionismus sehen wir seit dem 7. Oktober andauernde Versuche der Änderungen, andauernde Umschreibungen der Definition von Zionismus. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein großes Problem.
Also diesen Wikipedia-Eintrag, das muss man ganz deutlich sagen, zum Zionismus, den kannst du in die Tonne treten, egal wie man politisch dazu steht oder nicht, da gibt es einen ideologischen Kampf um die Bearbeitung dieses Wikipedia-Eintrages mit Versuchen der Menschen, die den Zionismus immer wieder diskreditieren wollen, mit Sperren, dass man den nicht weiter bearbeiten kann und so. Also dort ist nichts mehr vom ursprünglichen Prinzip der Neutralität auf Wikipedia irgendwie gegeben bei diesem Artikel. Das ist wirklich, das muss man so betonen. Und immer wenn ihr irgendwo seht, dass jemand das als Beleg teilt, lest euch das mal durch, was da abgeht, dann könnt ihr immer sagen, nee, Leute, das ist kein Beleg für irgendwas.
Ich würde auch später nochmal auf ein genaueres Statement von Erik Uden kommen, aber wir bleiben mal dabei. Also wie gesagt, hier steht nicht viel drin. Und das zieht sich eigentlich so durch. Dann wird hier über den Gazastreifen geschrieben, dann wird über alles Mögliche geschrieben, aber so richtig tiefe inhaltliche Ansätze kommen hier gar nicht vor. Was dann aber geschrieben wird, und das ist, finde ich, das, was dann interessant wird, also hier die gleichen Forderungen, Apartheid statt Israel, Stopp des Siedlungsbaus, internationale Haftbefehle, Verurteilung der US-Sanktionen, bla bla bla. Ein spannender Punkt, den ich aber finde, ist der, und das passt eben auch wieder zu dieser Wikipedia-Definition, wir als Linke, bla bla bla, erkennen Ethnonationalismus und den politischen Zionismus als einen wesentlichen Hinderungsgrund für eine friedliche Zukunft für alle Menschen in der Region an. Und das ist genau der Punkt, wo ich sagen würde, da kommen wir eben genau dorthin, wo man drüber sprechen muss, dass das definitiv ein Ansatz von Antisemitismus ist, weil hier nämlich wieder genau das gemacht wird, was gerne gemacht wird, nämlich diese Kriegsschulddebatte oder diese Kriegstreiberei oder alles, was wir an Delegitimierungsaspekten oder auch doppelte Standards anlegen und so weiter, was wir aus der Debatte der letzten Jahre schon kennen. Die Linke sieht hier, also die Linke Niedersachsen muss man sagen, den Grund für alles Schlechte im Nahen Osten im politischen Zionismus.
Ja, also das ist halt, finde ich, auch wirklich die Elementare, das ist das Kernproblem dieses Antrags ist genau dieser Satz oder dieser Absatz. Also das muss man sich mal vorstellen. Die sagen ja nicht mal nur irgendwie im ehemaligen Mandatsgebiet, britischen Mandatsgebiet Palästina oder so, ne? Die sagen in der Region. Und dass die Israelis schuld sind, dass es in dieser Region grundsätzlich.
Nicht die Israelis, die Zionisten.
Die Zionisten, ja. Die Zionisten in dieser Region schuld sind an allem Übel, das ist tatsächlich erstmal eine dünne Analyse, die dann natürlich diesen antisemitischen Charakter bekommt, sinngemäß immer dieses so, no one is free until Palestine is free. Also so auch dieser Bezug, diese Fokussierung auf die, in Anführungszeichen, Zionisten, andere Faktoren ausschließen, andere Regionen ausschließen, Dynamiken, vor allem vielleicht ja auch so, ihr seid ja alles so tolle Postkolonialisten, grundsätzliche Problematiken des Kolonialismus, der da ja seit Jahrhunderten existiert, zu sehen, die religiöse Aufgeladenheit dieser Region grundsätzlich, all das, also es wird ja alles ausgeblendet und deswegen ist das natürlich ein Problem. Und das Witzige daran ist ja, das geht ja noch weiter dann, direkt, quasi fast direkt hinter dem, was du ja gerade zitiert hast, dass wir erkennen den Ethnonationalismus und den politischen Zionismus als einen wesentlichen Hinderungsgrund für eine friedliche Zukunft aller Menschen in der Region an. Dann geht's ja weiter, bla bla bla, irgendwas noch, wir erkennen uns solidarisch mit Zivilisten und Menschenrechtsaktivisten auf beiden Seiten. Und dann sagen sie, wir gehen sensibel mit dem Antisemitismusbegriff um. Mega. Wir kritisieren, wo der Antisemitismusvorwurf instrumentalisiert wird, um Kritik am real existierenden politischen Zionismus zu delegitimieren. Gleichzeitig stellen wir klar, Antisemitismus hat keinen Platz in der Linken. Maßgeblich ist dabei für uns die Definition des Begriffs nach der Jerusalemer Erklärung. Ich lese es nochmal weiter. Die Landespartei wird sich im Rahmen von Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen mit der Geschichte und Gegenwart von Israel und Palästina, dem Zionismus, dem Genozid in Palästina, Flucht- und Migrationsbewegung in der Region sowie Perspektiven für eine friedliche Zukunft für die Region befassen. Fangen wir mal hinten an. Wieder so geil. Also, wenn ihr sagt, ihr fangt jetzt an, euch damit zu befassen, dann befasst euch doch bitte erst damit und macht dann so einen Antrag. Also was ist das? Seid ihr dumm? Und dann, aber das ist ein kleiner Gag am Rande, gehen wir mal davor. Und dann, es wird einfach behauptet, wir gehen sensibel mit dem Antisemitismusbegriff um. Wo geht ihr denn sensibel mit dem Antisemitismusbegriff um? Definiert, habt ihr eine Definition vom Antisemitismusbegriff da drin? Nein, habt ihr nicht. Ihr sagt einfach, maßgeblich ist dabei für uns die Definition des Begriffs nach der Jerusalemer Erklärung. Jetzt könnte man sogar sagen, ja, nehmen wir mal die Jerusalemer Erklärung. Ja, darüber streiten die Gelehrten und ja, es ist immer eine Einzelfallentscheidung und man kann immer für alles Argumente so oder so biegen. Aber das, was wir ja gerade analysiert haben, dass man hier den Zionismus in der Form als das Problem der friedlichen Zukunft aller Menschen in der Region sieht, ja, dass man hier an so die Tendenz bekommt, dass man hier theoretisch das so den jüdischen Staat als eine mit einem Doppelstandard, man sagt, man hat hier, der sorgt für die Probleme vor Ort. Das könnte man sogar nach der JDA teilweise als antisemitisch bezeichnen. Ja, würden wahrscheinlich viele sagen, nein, ist nicht so, aber es ist nicht trennscharf. Also auch das heißt, nur zu behaupten, man sei nicht antisemitisch, reicht nicht. Und das ist das, was ich jetzt mal ganz deutlich machen will. Und da wird es jetzt vielleicht auch so ein bisschen theoretischer, ja, aber mir ist das wichtig. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Zeit, in der es reicht, einfach zu behaupten, man sei nicht antisemitisch. Und das machen natürlich die Linken, weil Rechte haben kein Problem damit, antisemitisch zu sein. Und das funktioniert so gut, ja, das einfach zu behaupten, weil der Antisemitismusbegriff meiner Meinung nach dialektisch entwertet wurde. Und das heißt, je besser der Antisemitismus auch im Subtilen verstanden und benannt wurde, also Verschwörungsdenken kann antisemitisch sein, verkürzte Kapitalismuskritik kann antisemitisch sein, falsche Israelkritik kann antisemitisch sein, also das wurde analysiert, das wurde festgestellt, da hat man sich lange, lange Gedanken drüber gemacht, dass eben Antisemitismus mehr sein kann als, ich sag mal so, den Juden ins Gas zu schicken, ja, und wo das herkommt. Aber umso mehr das erweitert wurde, und das ist gut, dass es erweitert wurde, weil man sich damit befasst hat, desto mehr Räume bot halt diese Erweiterung, dass der Antisemitismus subtil funktioniert, den Leuten, also dieses Subtile, bot halt dann den Leuten, die das nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollen, die Möglichkeit von Entwertung zu faseln. Dann faseln die eben von der Entwertung, so, ihr macht das nur wegen der um Israel-Kritik abzuwehren, zu sagen, alles ist antisemitisch. Aber am Ende wollen sie ja diese Entwertung, diese proklamierte Entwertung nehmen sie dann dankbar an, um dann eben den eigenen subtilen Antisemitismus zu erhalten. Ja, also man dialektisch, man hat den Antisemitismus besser verstanden, man hat Räume entdeckt, wo Antisemitismus wirkt, die subtiler sind. Das wollen viele nicht verstehen oder können viele nicht verstehen, sagen dann, ihr entwertet den Begriff, aber sie wollen ihn ja entwerten, weil sie wollen ja selber entwerten, weil sie dann selber nicht mehr antisemitisch sind. Man verengt den Begriff also bewusst, damit man selber nicht unter den Begriff fällt. Und das Perfide ist, dass diese Menschen inszenieren sich dann am Ende trotzdem heldenhaft als die wahren Verteidiger der Juden. Man tut dann so, als sei dieser enge Antisemitismusbegriff irgendwie stärker, obwohl man sich eigentlich wieder nur ex post überhaupt mit dem Antisemitismus befasst, um den Begriff so eng auszulegen, dass er in die eigene politische Agenda passt. Und das ist ja auch grundsätzlich das Problem, und so schließt sich der Kreis der Jerusalemer Erklärung, auf die sich ja auch hier so fadenscheinig bezogen wird. Man erschafft, verkürzt gesagt, eine ganze Antisemitismus-Definition nur darum, um Israel kritisieren zu können. Das heißt, am Ende sind doch die, die den Antisemitismus-Begriff politisieren und nicht die anderen, die eben aus einer Analyse des Phänomens einen Begriff entwickelt haben. Und aus dieser Analyse des Phänomens hat sich eben ergeben, dass Israel-Kritik oft, ich sag's bewusst, oft, nicht immer antisemitische Züge annimmt, und man hat das nicht entwickelt, um endlich Israel nicht mehr kritisieren zu dürfen.
Ja, jetzt hast du viel gesagt, ich würde nochmal einen Punkt zurückgehen, weil du ja aus dem Ende des Antrags vorgelesen hast, und du hast ja gesagt, die Landespartei, Zitat, wird sich im Rahmen von Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen und so weiter und so fort. Das hat man übrigens auch vor einem Jahr schon gesagt, als es eben um diese Jerusalemer Erklärung geht, und man hat sich danach auch, weil das wurde ja auch damals schon kritisiert, dass man eben nicht mit Jüdinnen und Juden darüber gesprochen hat, und infolgedessen hat man dann gesagt, okay, wir setzen uns eben mit Leuten zusammen, die von Antisemitismus betroffen sind. Mit wem hat man sich aber innerhalb dieses fast mittlerweile ein Jahres scheinbar noch nicht zusammengesetzt? Mit dem Zentralrat der Juden, der ja als quasi die Stimme oder die größte Interessensvertretung für Jüdinnen und Juden in Deutschland ist, wenn man das mal so runterbricht. Mit denen hat man sich nicht getroffen in der Linken, und das zeigt eben auch schon wieder die Problematik dahinter. Man hat sich eben mit Vierergruppen getroffen, die der, über die wir jetzt auch schon öfter gesprochen haben, ich will gar nicht die Namen alle nochmal nennen, aber man hat sich eben nicht mit dem Zentralrat der Juden getroffen. Angeblich gab es da Anfragen, aber mein letzter Kenntnisstand war, dass da noch nichts bei rumgekommen ist. Deswegen zeigt sich auch da schon so ein bisschen, das sind Lippenbekenntnisse. Und du hast es ja auch schon gesagt, alleine dadurch, dass diese Aktivisten sich abfeiern für das, was die dort eben scheinbar erreicht haben. Und das ist eben nicht das, was in dem Antrag steht, sondern das ist das, was sie dann eben sagen. Das zeigt ja nochmal ganz klar, wohin sie gehen. Und zu dem anderen, was du gesagt hast, tatsächlich, wir hätten diese Folge relativ kurz machen können und hätten einfach sagen können, alles, worüber wir hier sprechen, ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, komplett redundant, weil es vor ungefähr 50 Jahren schon einen Herren gab, der genau das, worüber wir jetzt sprechen, damals sehr gut aufgeschrieben hat. Und das ist kein geringerer als Jean Améry. Der hat eben vor knapp 50 Jahren einen Essay geschrieben, der nannte sich Der ehrbare Antisemitismus. Und im Endeffekt alles, was er dort drin beschreibt, finden wir jetzt wieder. Damals war es eine Warnung für die Linke, vor allem für die Linke, die eben diesen Antizionismus für sich entdeckt hat. Und heute, das hat Thomas Ostensacken, finde ich, sehr schön zusammengefasst, ist es eine Tatsachenfeststellung. Also vor 50 Jahren war das eine Warnung von Jean Améry, heute ist es eine Tatsachenfeststellung. Und ich will daraus kurz zitieren, weil es schon sehr praktisch ist. Vielleicht auch nochmal kurz dazu, es gibt sehr viele Auseinandersetzungen dazu, auch Leon Poljakow hat sich damit beschäftigt, auch die Initiative Sozialistisches Forum aus Freiburg hat sich damit beschäftigt. Das ist alles, wie gesagt, keine neue Debatte, sondern sie kocht gerade wieder hoch. Und ja, vielleicht kann man dazu auch noch mal schnell sagen, weil auch das fand ich eine sehr gute Feststellung. Und du meintest ja, wir können nachher auch noch mal über die Linke allgemein sprechen und über den Mitgliederzuwachs. Und da gab es unterschiedliche Menschen, die das gesagt haben. Janis Ehling, Bundesgeschäftsführer der Partei, hat das einmal gesagt, aber auch Nicolas Potter. Die haben beide gesagt, der Gaza-Krieg ist das Vietnam der Generation Z, wenn man das so, oder der jungen Generation. Das finde ich auch spannend, da können wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, ich würde gerne einmal Jean Améry zitieren, der im Endeffekt sehr gut deutlich macht, vor welchem Problem wir hier stehen. Und es ist eben, wie gesagt, leider nichts Neues, sondern genau die gleiche Debatte gab es vor 50 Jahren schon, da nur eben als Warnung und heute als Tatsachenfeststellung. Also, ich zitiere. Fest steht, der Antisemitismus, enthalten im Anti-Israelismus oder Antizionismus wie das Gewitter in der Wolke, ist wiederum ehrbar. Er kann ordinär reden, dann heißt das Verbrecherstaat Israel. Er kann es auf manierliche Art machen und vom Brückenkopf des Imperialismus sprechen, dabei so nebstbei allenfalls im bedauernden Ton hinweisen auf die missverstandene Solidarität, die so ziemlich alle Juden von einigen löblichen Ausnahmen abgesehen an den Zwergenstaat bindet, und kann es empörend finden, dass der Pariser Baron Rothschild die Israel-Spenden der französischen Bevölkerung Frankreichs als eine Steuer einfordert. Ein Stück gekürzt, wenn aus dem geschichtlichen Verhängnis der Juden- bzw. Antisemitenfrage, zu dem durchaus auch die Stiftung des nun einmal bestehenden Staates Israel gehören mag, wiederum die Idee einer jüdischen Schuld konstruiert wird, dann trägt hierfür die Verantwortung eine Linke, die sich selber vergisst. Zitat, im Zitat, der Antizionismus ist ein von Grund auf reaktionäres Phänomen, das von den revolutionären progressistischen antikolonialistischen Phrasen über Israel verschleiert wird, sagte neulich Robert Misrahi, ein französischer Philosoph, der gleich dem vorhin zitierten Knut Lanzmann zur weiteren Sartre-Familie gehört. Ich könnte jetzt auch noch weiter zitieren, aber ich glaube, das passt schon ganz gut. Wie gesagt, das Ganze ist über 50 Jahre alt und dieses Zitat von Robert Misrahi in dem Text von Jean Améry zeigt, glaube ich, einfach, die Debatte wiederholt sich hier und wir kommen genau dahin, wo wir schon mal waren.
Ich möchte jetzt aber auch nochmal, weil ich sag ja, wir müssen selber auch unsere Hausaufgaben machen und immer wieder sagen, warum was antisemitisch ist. Warum eben das, was ich das Subtile genannt habe, ja, warum an welchen Stellen das antisemitisch ist. Weil wir sind ja gerade in so einer Situation, die werfen, also ich sag mal, solche Aktivisten da, wie die aus dem Landesverband Niedersachsen, die sagen ja, ihr entwertet den Antisemitismusbegriff, weil ihr sagt, irgendwie alles ist antisemitisch, nur um Israel zu schützen, wir sind nicht antisemitisch. Und ja, wenn halt ein Haufen auch etwas vielleicht unreflektierter bürgerlicher Twitter-Warriors halt immer nur dann irgendwas teilen und schreiben, ihr Antisemiten, aber nie sagen, warum das antisemitisch ist, dann fällt es natürlich auch besonders einfach für die Gegenseite zu sagen so, nein, wir sind nicht antisemitisch, ihr instrumentalisiert das. Das heißt, eigentlich ist es dann eben schon wichtig, immer wieder auch auf diese strukturellen Phänomene, strukturellen Dynamiken des Antisemitismus aufmerksam zu machen und sie jedes Mal wieder zu erklären. Und deswegen, Sven, die Frage an dich, warum, um jetzt hier nochmal dazu bleiben, warum ist denn das antisemitisch zu sagen, vielleicht auch zu sagen, wir lehnen den politischen Zionismus ab, weil er der wesentliche Hintergrund für eine friedliche Zukunft für alle Menschen in der Region ist. Darüber haben wir schon geredet, dass natürlich dass dem Staat Israel eine überhöhte Destabilisierungsdynamik unterstellt wird, die an andere nicht angelegt wird. Aber warum ist das denn antisemitisch, den Zionismus grundsätzlich abzulehnen, oder warum kann das antisemitisch sein, beziehungsweise ist das antisemitisch?
Ja, da kommen wir quasi wieder in diese Begriffsdefinition rein, hin zu der Frage, was bedeutet eigentlich Zionismus? Denn ganz grundsätzlich, und das ist ja das, was ich vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet habe, was ist eigentlich der Zionismus? Und wenn man das erstmal ganz grundlegend betrachtet, ist der Zionismus eine politische Bewegung, die vor, zurückrechnen, 120, 130 Jahren in Osteuropa entstanden ist, aufgrund von dort grassierendem Antisemitismus. Dann gibt es unterschiedliche Theoretiker, die sich mit der Frage beschäftigt haben, was können wir eigentlich tun, um uns vor Antisemitismus zu schützen. Dann gab es immer auch da schon unterschiedliche Debatten und unterschiedliche Fragen. Einige Jüdinnen und Juden haben gesagt, okay, wir müssen uns noch stärker assimilieren, wir müssen Teil der Mehrheitsgesellschaft unseres jeweiligen Landes werden, um sozusagen uns vor diesem Antisemitismus zu schützen. Und andere haben eben gesagt, und da ist mein liebstes Beispiel Theodor Herzl, der sich eben relativ stark damit beschäftigt hat, der sich aber auch erst dahin entwickelt hat. Und Theodor Herzl gilt ja so ein bisschen als der große Vordenker, weil er ja eben auch derjenige war, der dann zum einen das Buch Der Judenstaat geschrieben hat, in dem er sich eben explizit damit beschäftigt, was bedeutet es eigentlich, Zionist zu sein, beziehungsweise was sind sozusagen die Folgen, die daraus entstehen, was ist sozusagen der Zionismus. Er ist nicht der Einzige, muss man dazu sagen, es gab unterschiedliche Strömungen, aber ganz grundsätzlich finde ich es bei Herzl so spannend, weil er eben nicht nur den Judenstaat, also eine Art Sachbuch geschrieben hat, sondern er hat auch mit Altneuland eine Utopie geschrieben. Also seine Wunschvorstellung davon, wie dieser Judenstaat dann aussehen könnte. Und Altneuland ist dahingehend so spannend, weil es eben genau das aufzeigt, was dieser Herr Uden eben dem Zionismus abspricht. Und was eben auch diese Wikipedia-Diskussion, über die wir jetzt schon kurz gesprochen hatten, nämlich auch abspricht dem Zionismus. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Zionismus ist eine relativ alte Bewegung, die das Ziel hatte, einen Staat zu schaffen, in dem Jüdinnen und Juden vor Antisemitismus geschützt sind. Und wenn man jetzt ein Schutzraum, genau. Und die Idee natürlich, weil es eben aus der Geschichte sich entwickelt hat, wo kann oder wo soll dieser Schutzraum entstehen? Gab es unterschiedliche Ideen, aber man hat sich im Endeffekt darauf verständigt, deswegen ja auch der Begriff Zionismus, Berg Zion. Man möchte dorthin zurück, von wo man einst vertrieben worden ist, von den Römern, von den Babyloniern. Können wir jetzt alles durchgehen. Ganz grundsätzlich ist aber der Ansatz der, man möchte dorthin zurück, wo sozusagen auch der erste Tempel stand, und das ist eben in Jerusalem. Man muss auch dazu sagen, auch in Jerusalem, und das wird auch gerne dann immer wieder ausgeblendet, es hat in Jerusalem immer eine jüdische Gemeinde gegeben. Die war nicht unbedingt groß, die war eher zurückgezogen, die war klein, die war meist auf Spenden angewiesen von Jüdinnen und Juden, die in der Diaspora gelebt haben. Aber ganz grundsätzlich gab es dort eben auch immer eine jüdische Gemeinde. Jetzt zu deiner Frage. Warum ist das also ein Problem? Wenn man den Zionismus ablehnt, bedeutet das gleichzeitig in meinen Augen, dass man es ablehnt, dass Jüdinnen und Juden einen eigenen Schutzraum auf der Welt haben. Und wenn wir nochmal in die Geschichte zurückschauen, der Antisemitismus ist ein Problem, was es nicht nur in Deutschland gab, und das wird auch ganz gerne von diesen linken Gruppierungen ausgeblendet. Nochmal zur Erinnerung, mein beliebtestes Beispiel sind immer die Protokolle der Weisen von Zion. die sind kein deutsches Machwerk, sondern die sind ein Machwerk, das vom damals russischen zaristischen Geheimdienst entworfen worden ist, aufgrund eines Buches, das Machiavelli und den zweiten habe ich vergessen, sich in Hölle treffen. Das hat man umgeschrieben und hat daraus eben diese Protokolle der Weisen von Zion gemacht, also ein russisches Werk. Die Idee, die dahinter steckte, war allgemein. Es gab überall auf der Welt Antisemitismus. Und im Rahmen oder im Raum des dann stärker werdenden Antisemitismus in Deutschland haben Jüdinnen und Juden ja auch versucht, Deutschland zu verlassen, um in anderen Ländern Schutz zu suchen. Aber ganz grundlegend wollte kein Land noch mehr oder überhaupt Jüdinnen und Juden aufnehmen. Weshalb man dann wieder verstärkt zu der Überzeugung kam, und das ist aber auch schon vorher passiert, aber dann verstärkt, okay, wir müssen die Möglichkeit haben, uns selbst zu schützen, weil eben niemand anders das für uns tut. Und genau das ist im Endeffekt die Conclusio, wenn man jetzt sagt, wir lehnen den Zionismus ab, heißt das, wir lehnen es ab, dass Jüdinnen und Juden sich selbst schützen können. Und das führt im Endeffekt dazu, dass das, was der Kern des Antisemitismus ist, nämlich die Elimination von Jüdinnen und Juden, das ist nun mal so, das darf man auch nicht ausklammern. Das letzte Ziel des Antisemitismus ist immer die Vernichtung von Jüdinnen und Juden. Das wird nicht offen ausgesprochen, aber das ist die Conclusio, die sich dahinter verbirgt. Wie gesagt, wir könnten jetzt diesen ganzen theoretischen Überbau nochmal machen, aber da haben sich Leute sehr gut mit beschäftigt. Deswegen würde ich da einfach darauf verweisen, unterschiedliche Autoren, die sich damit beschäftigt haben. Ziel ist auf jeden Fall, wenn man sagt, man lehnt den Zionismus ab, dann lehnt man es ab, dass Jüdinnen und Juden sich selbst schützen dürfen. Und das führt im Endeffekt dazu, dass man ihnen in letzter Konsequenz die Existenz abspricht. Und damit ist man Antisemit. Punkt.
Genau. Und ich finde, das Spannende ist, du hast jetzt sehr schön den historischen Abriss gegeben, wo das herkommt.
Und vielleicht noch ganz kurz, der historische Abriss ist jetzt natürlich sehr stark verkürzt gewesen, ne? Sondern ich habe versucht, das ganz grob einzuordnen. Ich komme vielleicht nochmal gleich genauer drauf, aber erstmal sehr verkürzte Einordnung des Themas.
Auf jeden Fall, es zeigt ja die zionistische Bewegung, ich meine, das ist ja auch jedem klar, der sich nur ein bisschen damit befasst hat, ist nicht nur, also die ist entstanden vor der Shoah, hat dann natürlich Zulauf bekommen, nachvollziehbarerweise. Das ist ja nur wichtig, das zu betonen, weil einfach nochmal zu betonen, dass der, wie wirkmächtig der Antisemitismus überall in Europa war. Ziehen wir es aber trotzdem mal auf heute. Das ist ja jetzt ein bisschen das Spannende daran. Theoretisch, ich weiß nicht, ob und inwieweit sich diese Leute, die sowas fordern, wie die Linke in Niedersachsen da, sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben, was es heute bedeuten würde, den Staat Israel abzuschaffen. Ja. Und das würde mich tatsächlich mal interessieren, oder würde ich Sie gerne mal fragen, seid ihr der Meinung, es gäbe jetzt heute vielleicht keinen Antisemitismus mehr? Dieser Eindruck, der könnte ja entstehen, wenn man sagt, ach guck mal, wir leben ja hier in Westeuropa, ist doch alles total schön, wir sind eine liberale Gesellschaft, wir akzeptieren Minderheiten und deswegen würden Juden ja jetzt hier und ganz toll leben können und die könnten ja alle wieder zurückkommen und dann würden wir hier alle total friedlich zusammenleben. Das könnte man ja dann, das wäre ja dann zumindest ein Argument, ja, dann das ist zwar dumm, aber so könnte man das ja zumindest zu Ende argumentieren. Weiß ich nicht, ob sie das tun. Das Spannende daran ist ja aber, wenn die das tun, ja, wenn solche Aktivisten mit deren politischen Position das tun, dann leugnen sie ja eigentlich, dass es eigentlich noch einen anderen Antisemitismus gibt als, also eigentlich leugnen sie überhaupt, dass es dann Antisemitismus noch gibt in irgendeiner Form, weil sie würden ja auf der anderen Seite immer sagen, klar, Antisemitismus ist ganz schlimm und so weiter und so fort. Und insbesondere, wenn linke Aktivisten theoretisch so denken, ist es ja auch geil, weil sie leugnen natürlich in einer Way, dass es Antisemitismus noch gibt. Und da sind wir ja wieder bei der identitätspolitischen Debatte, dass man im Endeffekt die Juden nicht mehr als marginalisierte Minderheit definiert, sondern eigentlich als mittlerweile Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft oder sogar noch etwas darüber. Und dann sind wir ja wieder beim Antisemitismus. Und dass eben genau die Leute, ja, die sonst bei allen anderen Diskriminierungsformen ja zu Recht auf strukturelle Diskriminierungsform hinweisen, die subtiler funktionieren als nur ich werte den Schwarzen oder den Araber ab, wenn ich ihn sehe und sag scheiß Araber oder so, dass diese Menschen aber dem Antisemitismus oder den Juden das nicht mehr zugestehen. Also da gibt es plötzlich diesen ganzen strukturellen Geschichten nicht mehr. Und das müssen sie ja in ihrer Argumentation auch so sehen, weil sonst diese Argumentation, den jüdischen Staat abzuschaffen, nicht funktionieren würde. Du musst eigentlich den Antisemitismus abschaffen, um die Legitimation, die moralische, nicht die völkerrechtliche, die moralische Legitimation des jüdischen Staates abzulehnen, musst du eigentlich den Antisemitismus abschaffen, weil du sagen musst, hier zumindest hier in westlichen Gesellschaften gibt es den nicht mehr. Und das Problem ist ja trotzdem, diese Menschen würden ja sonst dieser westlichen Gesellschaft alles Böse unterstellen, wenn es eben gegen andere Gruppen geht, aber gegen Juden offensichtlich nicht mehr.
Ja, und das finde ich auch da so spannend, wenn man dann eben doch nochmal in diese versuchte Legitimation reingeht, wie besagter Herr Uden versucht hat, auf Mastodon, Twitter-Alternative oder X-Alternative, seinen Antrag nochmal so ein bisschen zu legitimieren. Und da finde ich es so spannend, wenn man einfach nur auf den letzten Punkt guckt. Also wenn man sich das anguckt, da wird eben nicht viel von Antisemitismus gesprochen. Das taucht dann nur auf, wenn man eben sagt, es geht um die Instrumentalisierung des Antisemitismusbegriffs, bla bla. Und dann kommt in der letzten Zeile, oder er versucht dann eben zu legitimieren, alle linken Parteien in Europa sind Antizionisten und wir in Deutschland können das wieder nicht, weil hier, und da kommen wir auch nochmal kurz zur letzten Folge, weil hier eben die deutsche Staatsräson uns etwas anderes vorgibt. Und seine Legitimation oder seine versuchte Begründung, und er schreibt hier auch immer die Ablehnung des Zionismus. Er schreibt hier nicht Ablehnung des real Existierenden oder was auch immer, sondern er schreibt hier immer einfach nur von der Ablehnung des Zionismus. Und das würden eben auch ganz viele andere europäische linke Parteien machen. Würde ich auch gar nicht ausschließen. Dann schreibt er ja auch noch von der zionistischen Ideologie. Und das ist, finde ich, auch schon problematisch, weil eine Ideologie ist ein in sich geschlossenes Weltbild. Und das haben wir beim Zionismus nun mal nicht. Der Zionismus ist keine klassische Ideologie, wie sie politikwissenschaftlich definiert wird. Das ist sie einfach nicht. Sie ist kein in sich geschlossenes Weltbild, weil wir eben auch unterschiedliche Strömungen dort haben und weil es nie darum geht, ein in sich geschlossenes Weltbild zu haben, sondern es ist die Idee eben ganz grundsätzlich eines potenziellen Schutzes vor Antisemitismus gewesen. Mehr ist es nicht gewesen. Dann gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Ausprägung davon, aber worauf ich hinaus will, ich zitiere den Herrn Uden nochmal, wie gesagt, auf Grundlage von seinen Mastodon-Posts, da schreibt er nämlich, Zitat, international ist die Frage, ob der Zionismus eine rechtsextreme Ideologie ist, von der man sich distanzieren sollte, vollkommen geklärt und längst ist diese als rassistisch und ethnonationalistisch erkannt. Der Grund, warum linke Parteien den Zionismus nie, wie auch andere Formen diskriminieren, die Ideologien bekämpfen, ist aufgrund von einer öffentlich anderen Wahrnehmung. Er hat hier keine Kommasetzung, das ist ein bisschen tricky, aber das nur ganz kurz am Rande. Zitat weiter. Es liegt an uns, unseren gesellschaftlichen Einfluss zu nutzen, um Aufmerksamkeit auf die rechtsextreme Grundlage der zionistischen Ideologie zu bringen. Das Phänomen des vermeintlich linken Zionismus existiert ausschließlich in Deutschland aufgrund einer Staatsräson, welche nicht davor zurückscheut, eine halbherzig versuchte Aufarbeitung deutscher Geschichte für moderne geopolitische Zwecke zu missbrauchen. Die Deutungshoheit um den Begriff des Zionismus ist nur ein Nebenschauplatz einer größeren Fabrizierung von Zustimmung für die westliche Kriegsmaschinerie. Wir als die Linke Niedersachsen sollten den Begriff des Zionismus erneut mit Inhalt füllen, indem wir uns klar und deutlich von diesem distanzieren, sowie alle Organisationen, welche ihm anhängen. Und das zeigt, finde ich, nochmal sehr gut, worauf es hier eben hinausläuft, nämlich im Endeffekt in letzter Konsequenz darauf, Israel das Existenzrecht abzusprechen und damit Jüdinnen und Juden eben aus dieser Schutzrolle herauszunehmen.
Ich möchte aber ein bisschen so ein Hot-Take, den Begriff Existenzrecht, ich bin mittlerweile an dem Punkt zu sagen, ich würde den am Ende, finde ich den fast, den zu benutzen, ist irgendwie schwierig, oder was heißt schwierig, es ist so manchmal so ein bisschen hinderlich, weil wer spricht dieses Existenzrecht aus? Wir sind natürlich irgendwie in einer Staatenwelt, in der es keine wirklichen Gesetze und keine Strafverfolgung gibt, die sagen, es gibt keine Institution, die Existenzrechte für Staaten in dem Sinne so wirklich ausspricht. Deswegen ist es so ein bisschen, ich finde, es ist eine moralische Frage zu sagen, wollen wir, sind wir der Meinung, dass es diesen jüdischen Staat braucht oder nicht? Klar, jetzt kann man mit dem Völkerrecht argumentieren oder mit den Vereinten Nationen, die natürlich Israel als Staat anerkannt haben, aber das ist ja nicht damit gemeint. Das ist nur so ein Gedanke, den ich immer mal hatte.
Ja, da hast du ja auch einen Punkt. Also natürlich ist das ein Punkt, der damit reinfällt. Ich wollte, wie gesagt, hier nur noch mal zeigen, was sozusagen der Gedankengang des Antragstellers ist, der ja im Endeffekt auch zeigt, wessen Menschenkind dann eben diese Damen und Herren sind. Ich würde zum Abschluss, bevor wir vielleicht noch mal allgemeiner auf das Thema der Linken kommen und auch das, was eben sich entwickelt hat, vielleicht damit abschließen, doch noch mal auf Jean Améry zurückzukommen. Und nochmal aufzuzeigen, was er eben gesagt, nochmal vor 50 Jahren schon gesagt hat, ich zitiere, der Augenblick einer Revision und neuen geistigen Selbstbestreitung der Linken ist gekommen, denn sie ist es, die dem Antisemitismus eine ehrlose dialektische Ehrbarkeit zurückgibt. Die Allianz des antisemitischen Spießerstammtisches mit den Barrikaden ist wieder die Natur, Sünde wieder den Geist, um in der vom Thema erzwungenen Terminologie zu bleiben. Leute wie der polnische General Mocha können sich die Umfälschung des kruden Antisemitismus zum aktuellen Anti-Israelismus gestatten. Die Linke muss redlicher sein. Es gibt keinen ehrbaren Antisemitismus. Wie sagte Sartre vor Jahr und Tag in seinen Überlegungen zur Judenfrage, Zitat, was der Antisemit wünscht und vorbereitet, ist der Tod der Juden. Doppeltes Zitat Ende. Und das ist, glaube ich, einfach die grundlegende Feststellung. Am Ende wird es leider immer genau um diesen Ansatz gehen, auch wenn Sie das offen so nicht aussprechen.
Ja, sehr gut, Sven. Und ich möchte jetzt einfach mal sagen, scheißegal, ob das alles antisemitisch ist oder nicht. Die Linke ist ja trotzdem noch eine real existierende Partei mit einer Existenzberechtigung, vielleicht noch. Und in diese real existierende Partei, die bewegt sich in einem real existierenden politischen Umfeld und versucht, Wähler zu gewinnen und Mehrheiten zu schaffen, vielleicht auch irgendwann mal irgendwo zu regieren. Und in dieses Spannungsfeld fällt natürlich diese Debatte jetzt massiv. Und das ist ein Problem für die Linke. Und einfach mal ein politisches Problem und kein moralisches. Und zwar insbesondere natürlich, wenn man jetzt mit Blick auf eine ganz bestimmte Landtagswahl oder nennen wir sie Bürgermeisterwahl und zwar in Berlin guckt. Und innerhalb der Linken gibt es schon ganz schön viel Panik und Aufregung darum, wie man denn damit umgeht. Jetzt, dass es eben diese, wie ja sogar viele sagen, ich glaube sogar der Ines Schwertner selber, dieser, wie man mit diesen sektiererischen Kräften umgeht. Und spannend war, eine der ersten aus der Linken, die gesagt hat, das ist ja ganz schrecklich, was die da gemacht haben in Niedersachsen, war die linke Spitzenkandidatin der Linken, die linke Spitzenkandidatin in Berlin, Elif Eralp. Und das mag ja auf den ersten Blick etwas seltsam klingen, dass gerade dieser ja wirklich verseuchte linke Landesverband und deren Spitzenkandidatin jetzt hier auf Abstand geht, die sagt dann direkt, die Existenzberechtigung Israels ist nicht verhandelbar, die Berliner Spitzenlinke kritisiert den Zionismusbeschluss. Und natürlich, warum tut sie das? Weil die Linke schielt in Berlin immer noch auf ein Bürgermeisteramt. Ja, und das kann sie aber nicht tun, wenn sie keinen hat, der mit ihr koalieren will. Das heißt, die Grünen spielen eine große Rolle für die Linke in Berlin, wenn sie denn den Bürgermeister, die Bürgermeisterin stellen wollen. Das heißt, wenn die Linke die stärkste Kraft wird, dann hat sie ja den Anspruch, den Bürgermeister, die Bürgermeisterin vorzuschlagen, braucht eine Koalition, die die wählt. Und es wird den Grünen natürlich immer schwerer gemacht mit dieser Linken, auch wenn sie es, glaube ich, insgeheim gerne will, aber wenn die Linke halt weiterhin so auftritt, dann wird es für die Grünen immer schwieriger. Vor allem für eine Grüne, die plötzlich merkt, ah, der Pragmatismus, der funktioniert eigentlich ganz gut so in Baden-Württemberg mit Cem Özdemir und so. Da werden sich im Zweifel Felix Banatschak und Franziska Brandner noch ein paar Mal rechtfertigen müssen und zwar erheblich rechtfertigen müssen, wenn sie mit dieser Linken koaliert. Und das ist ein Problem für die Grünen und deswegen ein Problem für die Linken. Und deswegen gibt es jetzt plötzlich panisch irgendwie die Versuche, das irgendwie alles einzufangen. Es ist aber schwierig und das ist schon ein bisschen ironisch, dass die linke Spitzenkandidatin von Berlin, ja, sagt, den Beschluss in Niedersachsen kritisiert, während das ihr größtes Problem nicht in Niedersachsen, sondern in scheiß Neukölln sitzt, ja, also wo einfach sie einen antizionistischen Bezirksbürgermeisterkandidaten aufstellt. Also ich glaube, da ist noch relativ viel Musik drin.
Man muss dazu sagen, das ist auch in Niedersachsen gab es oder gibt es ja Vorwürfe gegen einen Bürgermeisterkandidaten. Das will ich jetzt hier aber noch am Rande erwähnen, sondern ich würde gerne tatsächlich auch nochmal bei Berlin bleiben. Vielleicht aber auch nochmal zu so einer, ich sag mal, zumindest halben Ehrenrettung der Linken antreten. Denn man muss ja auch dazu sagen, dass, und das ist ja auch tatsächlich jetzt kein neues Phänomen, auch diese Debatte über Antisemitismus in der Linken ist kein neues Phänomen. Die Linke kämpft seit Jahr und Tag damit. Und es sind vor allem, oder sagen wir so, es waren lange Zeit vor allem immer die westdeutschen Landesverbände, die vor allem durch sowas aufgefallen sind. Da gab es zum Beispiel auch die Linke in Bremen, die sich dann mit der BDS-Kampagne verbunden gefühlt hat. Es gab linke Parteimitglieder, die vor, ich glaube, es ist auch schon wieder 15 Jahre her, auf der damaligen Gaza-Flottille mitgefahren sind, westdeutsche linken Mitglieder. Und man muss dazu sagen, die ostdeutschen Landesverbände galten lange Zeit als deutlich pragmatischer und deutlich pro-israelischer oder genau, doch als pro-israelischer, als das heute der Fall ist. Und es gibt einen zweiten Aspekt, der damit reinfällt. Seit der letzten Bundestagswahl oder seit ungefähr einem Jahr hatte die Linke einen wirklichen Mitgliederboom. Die Linke hat nur kurz bisher
Ich finde gut, dass du das jetzt ansprichst, weil jetzt sind wir so ein bisschen, lösen wir vielleicht mal das Versprechen ein, zu sagen, ist die Linke denn jetzt wirklich zu so einer, in Anführungszeichen, Sekte, was auch immer das bedeuten mag, verkommen?
Ja, und Sekten sind ja eher kleinere Strukturen. Auf jeden Fall würde ich erstmal die Zahlen sagen. Vor knapp einem Jahr hatte die Linke noch um die 60.000 Mitglieder und der Großteil war vor allem in Ostdeutschland. Mittlerweile spricht man von gut 120.000 Mitgliedern und zum ersten Mal in der Geschichte der Linken ist es so, dass die westdeutschen Landesverbände mehr Mitglieder haben als die ostdeutschen Landesverbände und vor allem, dass die Mitglieder deutlich jünger sind, als es noch früher der Fall war. Wir hatten natürlich im Osten auch relativ viele ehemalige Mitglieder der PDS, der Vorgängerorganisation, also SED, Nachfolgeorganisation und so weiter und so fort. Wir hatten aber, wie gesagt, in der Linken in Ostdeutschland immer eher ein, würde ich jetzt mal so definieren, progressiveres Bild von links sein, als es im Westen der Fall war. Und wie gesagt, mit dieser Entwicklung hin zu diesen neuen Mitgliedern haben wir natürlich auch einen Schwung, den dann Gregor Gysi eben in meinen Augen auch nicht ganz falsch beschrieben hat, nämlich dass diese Neumitglieder deutlich radikaler sind, als es die alteingesessenen Parteimitglieder, du hast ja auch schon Petra Pau zitiert, Ines Schwertner, Jan van Aken etc., Bodo Ramelow, der sich ja auch, vielleicht kann man das auch nochmal schnell erwähnen, ja auch vor ein paar Wochen mit Paul Ronsheimer im Podcast ein bisschen gestritten hat über Definitionen, über die Frage nach Antisemitismus vor dem Parteitag, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo es genau um diese Debatte auch schon ging. Aber das ist nochmal eine andere Thematik. Zum Thema Sekte. Was man, glaube ich, schon sehen kann und sehen muss, ist das, was ich ja vorhin auch schon mal von Janis Ehling, also dem Bundesgeschäftsführer der Partei, zitiert habe oder eben auch von Nicolas Potter, die beide eben gesagt haben, dass der Gaza-Krieg oder dass der Krieg im Nahen Osten so eine Art Vietnam-Moment für die aktuelle Generation sind. Und dem würde ich gar nicht widersprechen, sondern ich glaube tatsächlich, dass genau das der Fall ist und dass diese neue aktivistische Linke sich eben in der Partei Die Linke dann auch wiederfindet. Und wir haben das ja auch im letzten Jahr schon im Bundestag gesehen, wie dann dort versucht wird zu provozieren. Auch da ist ja der linke Abgeordnete aus Neukölln in Erscheinung getreten, der ja mit seinem Verband dann auch Hamas-nahe Organisationen zu einem Sommerfest eingeladen hat, etc. Wir haben diese Palituch-Geschichten im Bundestag, wofür sie dann aus dem Bundestag geschickt worden ist, die eine Abgeordnete und so weiter und so fort. Das sind ja alles Debatten, die damit reinfallen. Jetzt habe ich noch gar nicht über die aktuelle Debatte in Neukölln gesprochen. Da kommen wir vielleicht aber gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen.
Ja, es ist total spannend. Also die Linke hatte natürlich diesen Wiedergeburtsmoment mit der Bundestagswahl. Und da hat die Linke natürlich auch alles mitgenommen, was da hilft. Und man hat vor allem, ich finde, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, die Linke hat sich auch ein fast schon mit der AfD vergleichbares Vorfeld aufgebaut von Influencern, Meinungsmachern, die jetzt nicht direkt mit der Linken verbunden sind, aber, also vielleicht auch keine Parteimitglieder sind, aber einfach vor der Bundestagswahl vor allem sehr viel Stimmung für die Linken gemacht haben. Und all diese, das waren dann oft sehr radikale, oft auch so etwas jüngere Influencer, die sich dann in diesem ganzen Zuge auch fast zeitgleich auch mit in dieser Palästina-Frage radikalisiert haben in diesem sozialen Netzwerk. Die haben dann den Linken geholfen. Da gab es ein Influencer-Netzwerk, was die Linke im Vorfeld aufgebaut hat, die alle quasi die ganze Zeit die Linken gepusht haben. Und man hat ja auch mal gesagt, die Linke macht das alles so gut bei Social Media. Aber es gibt halt jetzt diesen Backlash, weil wenn du dich an so ein Vorfeld bindest, dann nutzt du natürlich deine Aufmerksamkeit, du willst die Aufmerksamkeit und du profitierst davon, dass die Werbung für dich machen. Du hast nur in dem Moment dann plötzlich ein Problem, wenn du Entscheidungen treffen musst, die diesem Vorfeld nicht passen, weil dann haben die weiterhin diese mediale Aufmerksamkeit und können sie gegen dich nutzen. Und du hast dann als Partei, die AfD kennt das Problem auch, du hast dann das Problem, was machst du? Passt du deine Meinung an diese Influencer oder Meinungsmacher, die dich eigentlich unterstützt haben, damit du keinen Streit provozierst? Oder versuchst du, deine eigene Handlungsfähigkeit zu wahren und in den Konflikt mit denen zu gehen? Und die versuchen dann natürlich aktiv zu spalten und ihre Position durchzusetzen. Und das sind natürlich alles keine Akteure, die an sich an die Partei denken, ja, und an Kompromissfindung innerhalb von Parteistrukturen, was ja jede Partei muss, sondern denen geht es darum, ihre spezifischen Themen, die sie wichtig finden, durchzusetzen. Und dann sind die gleichen Leute, die vorher für dich Werbung gemacht haben, damit du ein gutes Wahlergebnis bei der Bundestagswahl hast, schreien danach den Abgesang auf die Linken, weil die Linke es wagt, diesen antizionistischen Beschluss zu kritisieren. Das ist total bemerkenswert. Das ist ein Riesenproblem. Und dieses Problem geht so weit, dass viele dieser Influencer, Meinungsmacher, die im Vorfeld auch als pro-palästinensische Aktivisten dann bekannt sind, waren und wurden, teilweise dann mittlerweile sogar personell mit Abgeordneten, neuen Abgeordneten, jungen Abgeordneten der Linksfraktion verbandelt sind, die arbeiten in deren Büros, die rennen im Bundestag mit Partytüchern rum, das sehe ich fast jede Woche, wenn ich da bin, und das ist für die Linke ein großes Problem, und die Linke weiß mittlerweile auch, dass das ein Problem ist, und sie weiß nicht ganz genau, wie sie die unter Kontrolle bringen kann. Und da muss man das auch nochmal, ich glaube, Ines Schwertner selber oder Jan von Aken haben das auch selber tatsächlich schon mal formuliert. Die haben in einem gemeinsamen Statement dann jetzt nach dem Parteitag auch gesagt, es gibt sektiererische Kräfte, die politische Fragen ohne Rücksicht auf unseren gemeinsamen Erfolg missbrauchen, um Machtgewinne zu erzielen. Das heißt, es gibt eben nicht mehr den Fokus auf gemeinsame Erfolge, Parteiarbeit. Man hält sich halt an das, was irgendwie man sich innerhalb der Partei erarbeitet hat. Das kann man ja auch sagen, so finde ich, also kann man ja auch, ist ja eine legitime Position, dass man sagt, wieso soll ich mich daran halten? Das ist halt meine Meinung, aber es ist halt einfach ein Problem für die Linke. Und das finde ich total spannend, weil das Ganze ist gerade echt ein Entscheidungsmoment für die Linken. Das kann richtig böse ausgehen.
Genau, das werden wir in knapp 2 Monaten sehen. Da findet ja der nächste Bundesparteitag der Linken statt, eben auch mit diesen ganzen Neumitgliedern, die wahrscheinlich auch eine größer werdende Rolle spielen. Die Linke ist natürlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, geschult im Umgang mit diesen Konflikten. Wie gesagt, das ist alles nicht neu. Das sind alles Debatten, die auch vor Jahren schon geführt worden sind, jetzt aber mit veränderten Vorzeichen, weil wir jetzt eben deutlich mehr Mitglieder dabei haben, die eben doch eher sich in diese Richtung entwickelt. Und man muss, glaube ich, auch dazu sagen, und das ist eben auch das, was dieser Antrag zeigt und auch was diese Pseudo-Argumentation von Erik Uden zeigt, dass es innerhalb dieser jungen Generation einen unfassbaren Mangel an Geschichtswissen, an Auseinandersetzungen gibt, und das könnte noch zu einem riesengroßen Problem werden innerhalb der Linken.
Darf ich nur kurz abschließend nochmal was dazu sagen? Es ist spannend, weil die Linke hat, also die Spitze der Linken, die versucht damit jetzt ja auch ganz pragmatisch oder pragmatisch praktisch umzugehen und hat jetzt versucht jetzt einen Kompromiss zu schaffen. Und zwar gab es jetzt einen Versuch eines gemeinsamen Antrag für den Parteitag, den du ja angesprochen hast, vorzubereiten. Die Parteispitze gemeinsam mit einer Autorengruppe gemacht. Das hat der Kollege Frederik Schindler, hat den Antrag vorliegen gehabt, hat das berichtet. Das ist ein 6-seitiges Dokument mit dem Titel Für gleiche Rechte im Nahen Osten gegen jeden Rassismus und Antisemitismus. Ist auch schon wieder, der Titel ist auch schon wieder geil, ne? Und das soll halt beide befrieden. Also beide Seiten. In dem Antrag steht drin, man erkenne an, dass der Zionismus seit dem späten 19. Jahrhundert auch eine historische Reaktion auf jahrhundertelang europäischen Antisemitismus war. Also, wir haben es gesagt, also ein paar wissen da schon noch, worum es geht. Wir bekennen uns weiterhin unmissverständlich zum Selbstbestimmungsrecht von Jüdinnen und Juden im heutigen Staat Israel. Dann wird die Hamas als islamistische antisemitische Organisation benannt. Ja, alles gut, alles wichtig. Aber jetzt fragt man sich, wo ist das Angebot für die Antisemiten? Sorry. Es steht auch drin, Boykott und Sanktionsaufrufe, also gegen Israel, sind legitime Mittel politischer Auseinandersetzung, sofern sie wirksam und zielgerichtet die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen und Besatzungspolitik, aber nicht unterschiedslos die israelische Bevölkerung treffen. Das heißt es darin. Also zielgerichtete Boykottaufrufe gegen Produkte aus den besetzten Gebieten unterstütze man ausdrücklich. So, gut. Der liegt jetzt da. Und es ist eine Hoffnung aus Sicht der Linken, dass das funktionieren kann. Jetzt gibt es aber schon etwas klarer denkende Linke, die sich, und das liegt, ist auch in einem Artikel von Frederik Schindler drin, weil da so, der hat da so Chatnachrichten vorliegen aus einer etwas vernünftigeren Gruppe der Linken, der Strömung Demokratische Linke. Und da hat dann die Vizeparteichefin Luise Neuhaus-Wartenburg schon geschrieben, die Aufgabe bestehe doch darin, in der Öffentlichkeit eine Sache klarzuziehen. Sind wir eine antisemitische Partei und autoritäre Partei, ja oder nein? Und es wäre schwer genug, die im Antrag gezogene Linie zu halten, sich zum Existenzrecht Israel zu bekennen, sowie die Hamas als Terrorvereinigung zu benennen. Das müssen wir hinbekommen. Und die frühere Parteivizechefin Karin Ley fragt in der Gruppe zu dem Antrag, ob es richtig sei, dass wir jetzt für Boykottaufrufe sind. Sie werde es außerdem nie verstehen, warum wir zu Recht gegen Israels Kriegsführung sind, aber die Kriegsführung der Hisbollah, die ja schon lange vor dem 7. Oktober permanent Israel bombardiert haben, interessiert uns nicht. Sie werde den Parteivorstand inständig bitten, dass sowas nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt und dann auch nicht beschlossen wird. Also sie meint diesen Antrag. Um mal zu übersetzen, was vor allem Luise Neuhaus-Wartenberg sagt, wenn sie sagt, es werde schwer genug, die im Antrag gezogene Linie zu halten, sich zum Existenzrecht Israel zu bekennen, sowie die Hamas als Terrorvereinigung zu benennen, das müssen wir hinbekommen, heißt, sie denkt halt, ihr könnt den Antrag ja so machen und dann zur Abstimmung stellen. Nur wenn er dann zur Abstimmung steht, dann laufen wir Gefahr, dass die den nehmen und alles rausstreichen, was das Existenzrecht Israel anerkennt, was die Verurteilung der Hamas betrifft und am Ende dann halt eben nur dieser Boykottaufruf da steht. Und das zeigt auch wieder, wo die Reise hingeht. Die haben Angst davor, dass das alles böse nach hinten losgehen könnte.
Es bleibt also spannend. Yes. Wenn es um die Linke geht. Und zum Abschluss, das ist so ein bisschen off-topic, aber es passt auch, finde ich, sehr gut in die Debatte um die Partei Die Linke, vor allem dann in Berlin, ist eine Recherche, die der Tagesspiegel jetzt veröffentlicht hat, die in meinen Augen nicht unerwähnt bleiben sollte, weil sie eben auch nochmal zeigt, in welche problematische Richtung sich diese Partei entwickeln könnte. Wie gesagt, alles im Konjunktiv. Und worum geht es? Es geht darum, dass es in Berlin-Neukölln in den vergangenen Monaten Bedrängung von einem minderjährigen Mädchen gegeben haben soll, also eine 16-jährige türkisch-kurdisches Mädchen, die davon gesprochen hat, unter anderem in einem Neuköllner Jugendzentrum vergewaltigt worden zu sein. Erstmal sowieso schon keine schöne Sache, aber es wird dahingehend noch schöner. Und jetzt muss man einmal dazu sagen, wir nehmen am Freitag auf und es gibt eben jetzt in Neukölln eine Debatte über eine Bezirksstadträtin von der Linken. Sarah Nagel heißt sie mit Namen und die soll wohl daran mitgewirkt haben, dass die Vergewaltigung beziehungsweise dass die Folgen, die sich daraus entwickelt haben, nicht öffentlich gemacht wurden, beziehungsweise dass zum Beispiel auch keine Ermittlungen eingeleitet worden sind. Und die Vorwürfe gegen sie lauten mittlerweile Strafvereitelung im Amt. Das heißt, was ist hier passiert? Es sollen eben 6 junge Männer, Jugendliche, dieses Mädchen vergewaltigt haben, sexuell belästigt haben. Und man wollte darüber eben nicht weiter äußern. Mittlerweile ist auch
arabischstämmige Männer.
Genau, arabischstämmige Männer. Und das ist auch der Grund, warum das Ganze eben nicht öffentlich gemacht worden ist. Man wollte eben diese jungen Männer nicht weiter stigmatisieren und nicht weiterer Polizeigewalt aussetzen. So die Definition. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir hier eben eine problematische Entwicklung haben, dass hier aufgezeigt wird oder dass hier auch diese Debatte, dass man Frauen glaubt, und das fällt ja auch wieder zusammen mit dem 7. Oktober etc., dass Vergewaltigungsvorwürfe gegen israelische Frauen nicht ernst genommen worden sind. Rape is not resistance, will ich da nur als Beispiel sagen, dass wir hier mittlerweile in Deutschland an einem Punkt angekommen zu sein scheinen, wo die politische Denkweise oder die Idee, die sich dahinter verbirgt, wichtiger geworden ist als der Schutz von jungen Mädchen, beziehungsweise dass hier darauf mehr Wert gelegt wird, dass angebliche rassistische Folgen für Täterinnen und in dem Fall sind es reine Täter, wichtiger sind als die Aufklärung von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.
Ja, also ich habe grundsätzlich das Gefühl, die weltweite Linke ist am Ende mittlerweile zu so einer Anti, in Anführungszeichen, Islamophobie-Bewegung geworden. Das ist, also ich meine, du hast ja auch schon diesen Bürgermeisterkandidaten in Niedersachsen angesprochen, den die Linken da jetzt aufstellt, der halt einfach ein Anhänger des Mullah-Regimes ist. Also das heißt, das Anti-Westliche gepaart mit dem, also das Anti-Westliche nach außen und nach innen eine absolute Fokussierung auf eine Anti-Stigmatisierung von arabischstämmigen und muslimischen Menschen scheint irgendwie so eine absolute Fokussierung zu sein. Diese Boxes werden überhaupt nicht mehr aufgemacht, zu sagen, was haben wir eigentlich selber für eine Position zu irgendwas, ja, also zu patriarchalen Strukturen, zu Sexismus oder was auch immer. Es ist einfach nur so, wie kann man nur arabische Menschen kritisieren? Das geht nicht. Wie kann man nur anti-westliche Bewegungen kritisieren? Völlig unmöglich. Also es ist halt crazy.
Genau. Und worauf ich noch hinaus will, weshalb ich immer noch mal gesagt habe, dass wir auf den Freitag aufnehmen, es gab wohl von der CDU einen Abwahlantrag gegen besagte Bezirksstadträtin, der ist vertagt worden von der SPD, von den Grünen und von den Linken, weil man sagte, am kommenden Montag, deswegen die Betonung, also kommender Montag ist der 30. März. An diesem Tag soll es eben eine nicht öffentliche Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses geben, wo dann darüber gesprochen wird. Und deswegen kann man da noch das so ein bisschen auf dem Schirm haben. Wie gesagt, wir nehmen das am Freitag auf, deswegen können wir dazu jetzt nicht viel mehr sagen. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, mal diese Berichte aus dem Tagesspiegel zu lesen. Das sind mehrere Artikel, unter anderem von Alexander Fröhlich und von Madeleine Habach und Anna Tewald, die sich damit beschäftigt haben, also dieser Artikel aus dem Tagesspiegel seien an dieser Stelle einmal empfohlen, die eben aufzeigen, wie problematisch auch andere Aspekte innerhalb der Linken mittlerweile geworden sind, so traurig das auch ist.
Tagesspiegel, gute Zeitung grundsätzlich, finde ich, will ich hier nochmal betonen. Gut, Sven. Ich würde jetzt damit anfangen. Bitte folgt uns bei Instagram, erzählt unseren Freunden, teilt unser Zeug, bewertet uns bei Spotify und bei Apple Podcast. Das ist echt wichtig. Macht es mal. Gut, danke. Das war's, glaube ich. Ciao.
Ja, die zweite Folge Unbehagen geht damit zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt immer auch nochmal dran, wir haben uns umbenannt. Falls man uns nicht direkt findet, Unbehagen heißen wir seit der vergangenen Folge. Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jo, ciao. Ich habe ganz vergessen, dass wir jetzt ja Unbehagen heißen. Wir haben nämlich auch ein Unbehagen mit der aktuellen Entwicklung in der Linken. Ciao.
Tschüss.